einfach. Der Podcast von und mit Jan Fitschen und Laufen.de.
Und damit hallo und herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde des Laufsports. Jan Fitschen hier heute für euch am Start, gemeinsam mit meinem Medienpartner Laufen.de. Und heute geht's ausnahmsweise mal nicht um Trailrunning, ja? Heute geht's zur Abwechslung mal wieder um mein Lieblingsthema Kenia. Und das hat folgenden Hintergrund, ja? Die Kenia-Reise, die Kenia-Lauferlebnisreise mit mir, die ist jetzt endlich buchbar. Seit einigen wenigen Tagen könnt ihr euch da also theoretisch anmelden, wenn ihr die Zeit und zugegebenermaßen ist nicht ganz günstig. Die Kohle habt, wenn ihr euch traut. Ja, eigentlich, also wenn man 10 Kilometer am Stück schafft, ist man da richtig. Für Hochleistungssportler ist es eher nichts, ne? Ist eine Lauferlebnisreise, kein Trainingslager in dem Sinne. Also, falls das für euch ist, ich verlinke euch das Ding und habe ja auch schon in ganz, ganz vielen Fällen immer mal wieder über diese Reise gesprochen. Deswegen heute nur einfach das als Einstieg. Ja, die Reise ist buchbar. Und heute geht es gleich um ein Thema, mit dem ich mich zugegebenermaßen sehr schwer tue. Das Thema Doping. Und in dem Fall natürlich, wie gesagt, Kenia, speziell Doping in Kenia. Das ist ein ganz, ganz hartes Pflaster für mich, ganz, ganz harter Tobak. Aber ne, ich habe lange überlegt, wie gehe ich damit um, wenn ich eben ein Buch schreibe über die Wunderläuferinnen und Wunderläufer aus den kenianischen Hochebenen. Irgendwo gehört das leider mit dazu, deswegen muss man da ein bisschen was schreiben. Ja, ich bin da ziemlich rumgeeiert, das werdet ihr gleich merken. Aber zumindest ein bisschen was darüber werdet ihr vielleicht heute erfahren, wenn ihr denn darauf Bock habt. Ich hoffe es natürlich sehr. Aber zuerst nochmal ein bisschen Hintergrund zu dem, was heute hier passiert, ihr Lieben. Es ist Ferienzeit. Es ist Ferienzeit und das heißt, wenn ihr das hier hört, bin ich wahrscheinlich gar nicht in Mettmann oder sonst wo bei irgendwelchen Events oder Laufveranstaltungen unterwegs, sondern ich sitze im besten Falle mit der Familie irgendwo im Zelt in der Normandie oder Bretagne. Vielleicht auch am Strand, vielleicht bin ich gerade unterwegs, ne, mit meinem kleinen Kescher und versuche irgendwelche Krebse oder Garnelen zu fangen. Das ist so meine große Leidenschaft, wenn ich im Urlaub bin. Bin ich der Typ, der irgendwie lange am Strand liegen kann und ein Buch lesen kann. Geht sowieso nicht mit 3 kleinen Kindern, ne, aber habe ich sonst auch noch nie gemacht. Aber dieses Atlantikküste, Gezeitentümpel, entdecken, erforschen, überall gibt's irgendwelche kleinen Fische oder eben irgendwelche Seeanemonen oder sowas, Seesterne, das ist genau mein Ding. Und ja, ich habe als Kind schon mit meinen Geschwistern und meinen Eltern immer Wohnmobilurlaub gemacht. Wir hatten damals, für alle, die sich da auskennen, erst einen absoluten Klassiker, ein Sven Hedin und danach ein James Cook, mit denen wir in den Urlaub gefahren sind. Und ich fand das damals einfach genial, dieses die Welt entdecken, dieses immer wieder auch was Neues sehen. Ja, na klar, ne? Als Kind kriegst du das nicht mit, dass auch irgendwie ja Chemieklo lernen dazu gehört und dass man natürlich auch irgendwie abwaschen muss, den ganzen Kram. Ne? Das ist anders als im Hotel, ja, und man hat auch wenig Platz. Mir ist bis heute schleierhaft, wie meine Eltern das hingekriegt haben, mit diesen kleinen Dingern dann und eben 4 Kindern damit dann unterwegs zu sein. Das ging aber alles und wir hatten eine großartige Zeit, meine Geschwister, meine Eltern und ich. Und ich habe mir immer gewünscht, dass ich, wenn ich selber mal Kinder habe, eben mir auch so ein Ding leisten kann und auch irgendwie dann noch Bock drauf habe, damit dann rumzufahren, weil ich eben ja selber das für mich großartig finde, aber weil ich eben auch meinen Kindern so auf diese Art und Weise gerne die Welt zeigen möchte. Und ja, das hat geklappt. Wir haben uns jetzt vor, ich glaube, 6 oder 7 Jahren einen Kastenwagen gekauft, Lastrada-Ausbau, Fiat Ducato-Basis für alle Obernerds. Ne? Es geht heute nicht ums Campen, keine Angst. Ja, ich komme gleich wieder zum Laufthema, aber so als kleiner Hintergrund. Ne? Denn dieses Ding finde ich nicht nur genial, um eben damit Urlaub zu machen, sondern auch natürlich, klar, jetzt Bretagne, Normandie, da gibt es so einen ganz, ganz tollen Küstenwanderweg, der sich da lang schlängelt, so alte Schmugglerrouten teilweise, Single Trail, wunderschön. Wir waren dann schon ein paar Mal unterwegs. Das heißt, für mich ist diese Art, mit dem Wohnmobil Urlaub zu machen, auch eine ganz, ganz tolle Möglichkeit, eben ja immer mal wieder auch neue Laufstrecken zu erkunden. Für mich genau die richtige Größe. Da ist halt auch eine kleine Dusche und eben Klo und Küche und Bett und alles mit dabei. Anders als jetzt beim Bulli, wo es mit dem Duschen nach dem Sport dann manchmal schon ein bisschen, ja, sag mal, interessant wird. Klar, man kann immer ins Meer springen oder auf den Campingplatz gehen. Aber bei uns ist eben letzten Endes alles dabei, obwohl wir die Dusche tatsächlich sehr, sehr selten nutzen. Ne? Ich springe wirklich manchmal dann gerne ins Meer und nutze dann auch so eine öffentliche Kaltwasser-Süßwasserdusche dann zum Salzwasser wieder runterkriegen. Aber für mich, wie gesagt, ist das ein Riesending. Nur dieses Jahr, ne? Meine Geschwister finden den Camper genauso toll wie ich. Ja, deswegen verleihe ich den auch immer gerne hier mal an meinen Bruder und meine Schwester. Das Blöde war nur, bevor meine Schwester sich den dieses Jahr ausgeliehen hat, ne, die Kathi, da hatten wir, ne, meine Frau Heike und ich und die Kids, schon irgendwelche Probleme, Motorwarnleuchte und alles nicht so richtig lässig. War er kurz in der Werkstatt, der Karren, und die haben nicht so richtig was gefunden und haben gesagt, na, probiert's erstmal aus, weil Reparatur wird aufwendig und eventuell teuer. Vielleicht geht's ja doch wieder gut. Jo. Das war meine kleine Schwester mit ihrer Familie, damit eben in Slowenien. Und natürlich, na, als sie gerade besonders weit weg waren, ist die Karre dann irgendwann verreckt. Beziehungsweise hat sie mir so rumgesponnen, sodass das Weiterfahren nicht mehr so sicher war. Jetzt ist das Ding zurücktransportiert worden, steht bei uns hier, ne, bei der Werkstatt auf dem Hof, aber wird halt wohl noch nicht rechtzeitig fertig. Und deswegen, ja, geht Familie Fitschen-Mettmann jetzt eben zelten. Na, groß eingekauft. Ich weiß gar nicht, ob ich das Ganze nicht in der letzten Podcast-Folge auch schon erzählt habe. Kann durchaus sein. Na, aber wie gesagt, groß eingekauft. Ne, Zeltabteilung bei Decathlon. Finde ich immer sehr, sehr spannend. Jetzt haben wir das gemacht. Und deswegen, nächste Folge kommt auf jeden Fall dann, ja, zu euch nach Hause. Immer noch jetzt hier aus Mettmann. Aber läuft dann, wenn wir eben im Urlaub sind. Und na, damit auch schon mal das ganz, ganz harte, brutale, echt zähe Ding vorweggenommen. Wahrscheinlich kommt dann 2 Wochen lang keine neue Folge. Denn ihr kennt mich ja mittlerweile auch so ein bisschen. Ich habe es natürlich nicht hinbekommen, in dieser Woche noch schnell auf Vorrat irgendwie 3 Folgen aufzunehmen und irgendwie alles startklar zu machen. Es waren wieder 1000 andere Sachen zu erledigen und Trubel hier und Trubel da. So gern ich das auch machen würde, so ein bisschen strukturierter, mal im Voraus planen, ja, irgendwelche Instagram-Posts schon Wochen vorher wissen und sich Gedanken machen, das funktioniert bei mir nicht. Bei mir läuft immer alles spontan und chaotisch und dann sitze ich eben da und mache nochmal schnell. Und wenn es dann mal nix wird mit einem Podcast 2 oder 3 Wochen lang, dann ist das leider so. Und ich hoffe, ja, ihr kommt dann auf die pfiffige Idee, dass ihr einfach bei den alten Folgen nochmal schaut, ob da nicht noch was Spannendes für euch dabei ist. Denn es sind jetzt hier knapp 150 Folgen, glaube ich, mittlerweile. Und ich weiß, es gibt einige Verrückte, die sich alles reingezogen haben. Aber ich denke, das dürften nicht alle sein. Denn das ist ja dann schon eine ziemlich krasse Leidensfähigkeit, die man damit unter Beweis stellen würde. Naja, deswegen guckt gerne rein. Ja, das ist ja so, dass die meisten Podcast-Folgen eben auch Jahre später noch aktuell sind. Ja, selbst die 2. oder 3. Folge, glaube ich, mit Frank Busemann damals aufgenommen. Einfach ein geiles Ding, lohnt sich immer noch wieder. Eine meiner Lieblingsfolgen ist ja auch relativ am Anfang ist die erschienen, das große Rennen, wo ich quasi irgendwie eine Stunde lang nur über dieses eine Europameisterschaftsrennen erzähle und wie die Vorbereitung war, wie sich das Rennen angefühlt hat, was danach alles passiert ist. Also ich glaube, ihr findet da auf jeden Fall noch was ganz, ganz Spannendes. Und ja, damit genug der Vorrede. Jetzt steige ich ein in mein Buch Wunderläuferland Kenia, erschienen im Narayana Verlag. Ich habe in ganz, ganz vielen vorherigen Podcast-Folgen immer mal wieder 1, 2 Kapitel daraus vorgelesen. Das natürlich ergänzt mit irgendwie aktuellen Erlebnissen, die ich rundherum dann immer so hatte. Ne, das nochmal aktualisiert quasi hier im Podcast. Aber ja, das ist immer so ein bisschen mein Lückenbüßer auch. Aber witzigerweise habe ich von ganz vielen von euch die Rückmeldung erhalten, Nee, ja, nix Lückenbücher. Ja, die Folgen machen besonders viel Spaß. Weil irgendwie finden anscheinend auch das wieder viele Leute cool. Das finde ich natürlich super, weil, ja, ich meine, was gibt's für ein schöneres Kompliment, ne? Als wenn sowas, ich war im Deutschunterricht nie besonders gut und hatte da auch nie besonders viel Bock drauf, ne? Physik studiert, ne? Weil ich eben Physik und Mathe geil fand. Sport fand ich auch irgendwie cool, Deutsch so gar nicht. Dann trotzdem ein Buch geschrieben und dass das bei euch so gut ankommt, das finde ich richtig, richtig gut. Ja, ne? Wie gesagt, könnt ihr natürlich auch kaufen, das Buch. Sind ganz viele tolle Bilder drin von Norbert Wilhelmi. Hört euch gerne sonst erst noch alle anderen Podcast-Folgen dazu an. Ne? Denn jetzt steigen wir direkt ein bei Kapitel Kilometer 31. Das heißt, ich habe schon, ich glaube, 15 andere Folgen dazu bereits hier gemacht. Und Hintergrund für alle, die das andere jetzt noch nicht sich reingezogen haben. Es geht im Prinzip darum, ich selber in meiner aktiven Hochleistungssportlerzeit ne, mit dem Ziel Olympische Spiele in Kenia, trainiere, was das Zeug hält, guck mir an, was da passiert, was die Kenianerinnen und Kenianer anders machen als wir, versuche von denen zu lernen, versuche mir eben halt auch nicht alles abzugucken, ne, Thema Doping heute, aber eben doch sehr, sehr spannend, was da so los ist und ich glaube eben oder ich weiß es mittlerweile, nicht nur sehr spannend für Hochleistungssportler, Leistungssportler, sondern natürlich auch für jeden, der irgendwie im Freizeitsport unterwegs ist und aber eben ein bisschen mehr Ambitionen hat, als vielleicht nur einmal die Woche joggen gehen und das war's dann, ne? Sondern die meisten von euch, die ja haben ja doch ein bisschen Blut geleckt, sage ich mal, und haben jetzt irgendwie Bock zu trainieren. Vielleicht lauft ihr sogar Wettkämpfe, was auch immer. Und sich dann mal anzuhören, anzuschauen, was die eben erfolgreichsten der Welt so machen, das ist auf jeden Fall eine gute Geschichte. Und ich hoffe, es ist in diesem Fall auch wieder unterhaltsam. Also, Kilometer 31, Wunderläufer in Kenia, die Geheimnisse der erfolgreichsten Langstreckenläufer der Welt, geschrieben und gelesen von Jan Fitschen, erschienen im Narayana Unimedica Verlag. Dopingkontrolle. Also, ne, wie gesagt, kleine Rückblende jetzt, ne, müsst ihr euch mal so 15 Jahre zurückdenken in meine aktive Zeit, als ich da selber rumgetobt bin, ne, nicht, dass ihr euch jetzt wundert. Dopingkontrolle. Selbst auf den Hochebenen Itens sind wir nicht ganz von der Außenwelt abgeschnitten. So bekommen wir per Laptop und Internet ab und zu doch ein wenig vom Weltgeschehen mit. Smartphone war damals, glaube ich, tatsächlich noch nicht angesagt, ja, unvorstellbar. Ne? Heute habe ich mehrere Nachrichten erhalten, alle mit ähnlichem Wortlaut. So, jetzt mache ich mal kurz Pause, weil hier mal reingestürmt. Okay, könnte man jetzt rausschneiden, lasse ich aber mal wieder drin. Folgendes, ja, ich weiß ja, ihr findet auch immer so die Hintergrundgeschichten ganz spannend. Wir gehen gleich zurück nach Kenia, aber ne, Story ist im Moment folgende. Ja, die Kita hat eben noch zu. Deswegen sind die beiden Kleinen nicht in der Kita. Schulferien sind sowieso. Deswegen ist auch die Große zu Hause. Und Oma schiebt gerade Einsatz. Außerdem ist eben ja, meine Schwester Katja, ja, ihr wisst, die mit dem Wohnmobil, ne, und ihr Mann Christoph, ne, und Baby Dia, die sind auch gerade alle zu Besuch. Und deswegen ist hier ordentlich was los. Aber ne, das ist natürlich ganz gut, weil alle kümmern sich ganz prima um die Kinder. Ne? Heike, meine Frau, arbeitet auch noch. Aber, ja klar, Papa macht Podcast, kriegen halt nicht immer alle mit. Und deswegen geht dann schon mal zwischendurch die Türe auf. Und dann muss man versuchen, danach schnell wieder Konzentration zu finden und wieder direkt abzutauchen nach Kenia, Iten, Home of Champions, 2400 Meter über dem Meeresspiegel. Und das mache ich jetzt mal ganz schnell, weil wer weiß, wann die Türe wieder aufgeht und hier der nächste Störenfried reinkommt. So, also, Dopingkontrolle. Also, ne, wir haben vor Ort eben dann tatsächlich doch mal ins Internet geschaut und so, ne, und Folgendes rausgekriegt. Oh, mehrere Nachrichten mit ähnlichem Wortlaut. Schon gehört? In Russland haben sie wieder ein paar Sportler erwischt. Und die Nachforschung auf dem Online-Portal laufen.de, so ein Zufall, mein Medienpartner hier von dem Podcast, ja. Das ergibt tatsächlich, dass fast 10 russische Sportler, darunter auch einige Läufer, mit verbotenen Substanzen im Blut ertappt worden sind. Positive Tests, negatives Ergebnis. Die Sportler müssen jetzt mit meist langen Wettkampfsperren sowie dem Verlust an Sponsoren und vor allem eben auch dem Riesenverlust an Glaubwürdigkeit rechnen. Eine positive Meldung ist das für alle sauberen, ungedopten Athleten. Denn mit jedem überführten Dopingsünder wird der Sport wieder etwas fairer. Ja, ne, und dazu mal noch so ein bisschen Hintergrund. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken hier. Ja, genau. Es geht nämlich hier vor allem um Kenia und ich reg mich da tatsächlich so ein bisschen auf. Diese Geschichte mit diesen, erinnert ihr euch vielleicht auch noch dran, ne? Oh, erstaunlich, Staatsdoping in Russland und Hilfe und alle Russen werden gesperrt für ganz, ganz lange Zeit. Das geht ja immer noch so hin und her, ne? Dass ganz viele Russen bei ganz vielen verschiedenen Sportarten nicht starten dürfen. Bei anderen dürfen sie dann wieder starten. Teilweise starten irgendwelche russischen Athleten auf einmal unter neutraler Flagge, dann dürfen sie wieder nicht starten. Jetzt wegen Ukraine-Krieg dürfen dann auch ganz viele bei irgendwas nicht mitmachen. Ein riesiges Tobabu. Ich blick überhaupt nicht mehr mit, wer da was darf und wer was nicht darf. Und ganz ehrlich, das Schlimmste an dieser ganzen Doping-Geschichte mit Russland ist, dass im Prinzip, ne, man hat als Sportler, als Funktionär, ja, die meisten eigentlich das schon immer mehr als geahnt, dass es natürlich in Russland, ja, ganz speziell, aber auch in anderen Ländern einfach staatlich gefördertes Doping gibt und gab. So, kann man natürlich nichts gegen machen, sondern wenn man neben so einem Athleten an der Startlinie steht, kann man nichts anderes tun, als die Zähne zusammenbeißen und zu sagen, ja scheiße, ich denke da nicht drüber nach, ich versuche halt einfach jetzt erst recht diesen Athleten platt zu machen und vor dem ins Ziel zu kommen. Wenn das nicht klappt, ja, und wenn wieder irgendwelche Olympia- oder WM-Normen einfach krass hoch sind, weil die sich natürlich auch am Weltmaßstab orientieren und da eben dann auch, ne, Europameisterschaften zumindest, ein paar Russen vor einem rumtouren, dann kann einen das extrem, extrem frustrieren. Und an dieser Doping-Geschichte, ja, an diesem ganz großen Ding, das da rausgeknallt ist, da ist ja so das Hauptdrama aus meiner Sicht, dass das eben damals nicht, ne, die Welt-Anti-Doping-Agentur war, die rausgefunden hat, was da in Russland läuft. Ja? Einfach die Stellen, die eigentlich für Kontrollen, für eben Gerechtigkeit sorgen sollen, die haben überhaupt nichts auf die Kette gekriegt, sondern, ne, das war Hajo Seppelt mit seinem Team und mit ein paar, ja, befreundeten Journalisten aus ganz Europa, die haben gemeinsam Recherchen aufgestellt, haben in Russland geschaut, was da los ist, haben eben auch dann in Kenia ganz, ganz böse Machenschaften aufgedeckt. Aber, ich meine, was für ein Scheiß ist das, dass man einfach ganz deutlich sieht, dass die entsprechenden Organe, die dafür zuständig sind und die sich immer dann auch sauberen Sport irgendwie auf die Fahnen schreiben, dass die es anscheinend nicht auf die Kette kriegen. Ja, ne, Welt-Anti-Doping-Agentur und auch die nationalen Anti-Doping-Agenturen, das hat alle seine Berechtigung und, ne, da passiert auch schon einiges. Aber an diesem Beispiel konnte man einfach mal wieder, ist jetzt auch schon ein paar Jahre her das Ganze, aber man konnte einfach wieder deutlichst sehen, dass das einfach nicht reicht. Ich vermische jetzt hier so ein bisschen den Zeitstrang, ja, also ganz klar, ne, vor 15 Jahren, ne, als ich hier dieses selber in Kenia war, da war das nicht das ganz große russische Staatsdoping, das da aufgefallen ist, sondern da waren es einfach wirklich verschiedene Sportler, die bei normalen Kontrollen aufgefallen sind, sondern dieses ganz große Skandalding, das kam dann eben erst ein paar Jahre später. Aber für mich war einfach wieder erschreckend, dass man im Prinzip die ganze Zeit gewusst hat, ja, da ist irgendwie richtig was im Busch, aber es gab keine Möglichkeiten oder kein wirkliches Interesse, da mal tatsächlich aufzuräumen. Ne? Also Thema Doping, ihr merkt schon, nervt mich wie Sau, ne? Und das Schlimme oder das, was jetzt auch so später kommt, ne? Es wurde dann ganz, ganz viel diskutiert über eben, ne? Weil das sind die beiden Länder gewesen, wo dieses Team um den Hajo Seppelt recherchiert hat. Es wurde dann ganz, ganz viel diskutiert über Russland und eben natürlich auch über Kenia. Aber das waren halt auch die einzigen Länder, wo die unterwegs waren. Ja? Und ich will und werde jetzt keine anderen Namen nennen. Aber ich würde wirklich gerne nochmal 5 oder 10 andere Länder auf so eine Liste setzen und sagen, ne, so ein Team, ja, von einfach wirklich investigativen Journalisten, die würde ich gerne auch noch dahin schicken und dahin schicken und dahin schicken. Und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass da auch höchst interessante Sachen dabei rauskommen würden. Ne, deswegen finde ich es gerade so im Nachhinein einfach auch, und ihr merkt das, ich versuche schon wieder so meine Kenianer ein bisschen in Schutz zu nehmen, ne, das wird natürlich dadurch nicht besser, dass in Russland und Kenia gedopt wird, wird nicht dadurch besser, dass auch in anderen Ländern richtig viel Scheiß passiert. Ja, aber ich finde es eben auch schwierig, auf diesen beiden Ländern dann so speziell rumzuhacken, ne, und vor allem, was einfach auch rauskam, und darum geht es gleich noch so ein bisschen mehr, in Russland halt wirklich staatlich organisiertes Doping. In Kenia läuft das in vielen Fällen, was man so weiß, doch einfach nochmal anders. So, ne, aber jetzt, ihr merkt das, jetzt gehe ich wieder zurück zu meinem Buch, ne, es springt immer so ein bisschen hier hin und her, ne, gehen wir wieder zurück nach, in das Buch, das ich da geschrieben habe. Also, was bedeutet der Anti-Doping-Kampf für uns Top-Athleten in der Praxis? Ganz einfach, ne? Jetzt bin ich wieder bei dem, ne? Klar, andere Leute werden gesperrt und kontrolliert, aber wir eben auch. Und wie sieht das aus, wenn du Top-Athlet bist? Ja? Ganz einfach. Für uns ist es so, ab einem bestimmten Niveau, etwa bei Aussicht auf internationale Meisterschaften, da müssen wir tatsächlich täglich Rechenschaft darüber ablegen, wo wir uns gerade aufhalten. Das könnt ihr euch nicht vorstellen, ja? Du musst da wirklich Daten hinterlegen. Das geht so krass ab, das kann man sich nicht vorstellen, ne? Täglich müssen wir sagen, wo wir gerade sind, damit uns die Dopingkontrolleure auch kontrollieren können. Ja? Und zwar schon ein Vierteljahr im Voraus. Na? Ich musste mich damals, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie es mittlerweile funktioniert, aber ich glaube noch sehr ähnlich, ich musste mich damals immer auf so einer Online-Plattform dann eben eintragen, ne? Welt-Anti-Doping-Agentur war da, ja, und dann musste ich da eben genau draufschreiben, wann ich wo übernachte, wann ich wo trainiere, ne, und im Prinzip so meinen halben Tagesablauf. Und das, wie gesagt, gerne auch mal ein Vierteljahr im Voraus. Ja? Wenn sich daran was geändert hat, ja, Orte und Zeiten, dann musste ich immer daran denken, diese, meine Planänderungen in dem Formular auch wieder neu einzupflegen. Ja? Ich musste damals immer erreichbar sein. Immer. Und eben nicht nur per Handy und dann sagen, ja, tut mir leid, ich bin gerade in Kenia, tut mir leid, dass Sie gerade in Mettmann vor der Haustür stehen. Nee, 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 geht nicht. Das gibt dann einen sogenannten Misstest. Und wenn du drei davon hast, dann bist du dran. Ja? Aber dafür später mehr. Also, ja? An jedem Tag des Jahres musste ich für die WADA erreichbar sein damals. Und jetzt wieder, ne, Gegenwart, jetzt bin ich wieder in Kenia, ne, und führe zurück, jetzt bin ich, spreche ich wieder im Präsens, obwohl es anders in der Vergangenheit stattfindet. Also, entscheide ich mich spontan, am Abend doch bei meinen Schwiegereltern zu übernachten, ja, statt eben bei meiner Mama in Osnabrück, ne, also meine Eltern kommen eben, ne, beide aus Osnabrück, meine Frau ist da auch aufgewachsen und natürlich überlegst du dann mal abends, ja, jetzt übernachte ich da oder übernachte ich da, ja. Wenn das aber so ist, dann muss ich auch dann eben abends um 6 nochmal sagen, ey, liebe WADA, heute übernachte ich nicht in Osnabrück-Atter, sondern in Georgsmarienhütte. Ja? Richtig, richtig abgefahren. Du musst das immer im Hinterkopf haben. Am weitesten geht aber diese sogenannte 1-Stunden-Regelung. Ja, für die ganz besonders potenziell gefährdeten Sportler, die besonders erfolgreich sind. Dabei musst du nämlich an einem bestimmten Ort eine ganz bestimmte Stunde angeben, wo du auf jeden Fall bist. Ja, sprich, ich muss vorher sagen, okay, am Montag bin ich eben zwischen 13 und 14 Uhr in der Uni bei der Vorlesung und am Dienstag bin ich eben zwischen 16 und 17 Uhr beim Training in Wattenscheid und so. Ja, die Auswahl dieser einen Stunde kannst du natürlich, klar, wenn sich da was ändert, dann auch wieder nochmal anpassen, aber du musst halt immer dran denken, ja. Im normalen Tagesablauf funktioniert das einfach nicht, weil du natürlich immer mal, dann fällt eine Vorlesung aus, ne, und dann hast du wieder doch irgendwie jetzt noch mal kurz einkaufen gehen müssen. Deswegen machst du Folgendes normalerweise, ja. Du suchst einen Zeitpunkt für dich selber aus, wo du eigentlich zu 99% des Tages anzutreffen bist. Ja, wo du zu 99%iger Wahrscheinlichkeit immer anzutreffen bist zu einer bestimmten Stunde. Ja, also, der sicherste Ort ist dann zu Hause, das Bett. Ja, das heißt, ich habe damals eben einfach immer gesagt, naja, ne, morgens um 6 Uhr, da könnt ihr mich erreichen, zwischen 6 und 7, weil da bin ich zu Hause und schlafe noch oder bin gerade am Frühstücken oder was auch immer. Denn das ändert sich selten, ne, dass ich dann irgendwie auf einmal spontan um 5 Uhr aufstehe und einkaufen gehe oder sonst was. Ne? Deswegen sowas. So. Aber das führt dann halt auch natürlich dazu, dass die Dopingkontrolleure in schöner Regelmäßigkeit wirklich um kurz nach 6 morgens bei dir auf der Matte stehen. Ja? Guten Tag, Herr Fitschen, Dopingkontrolle. Und dann stehst du in deiner Toilette, die Hose bis zu den Knien runtergezogen, ja, und das T-Shirt unter die Achseln geschoben, ne, und versuchst in den Becher zu pinkeln, während dir der Kontrolleur, und dazu sind die wirklich verpflichtet, mal ganz ungeniert auf den Schniedel guckt. Denn auch da, ne, ein paar von euch werden das kennen, ja, aber es gibt wirklich irgendwelche absurden Geschichten von Leuten, die dann irgendwie einen Gummipenis in der Hose versteckt haben mit einem Beutel mit Fremdurin und damit dann, ne, eine falsche Probe abgegeben haben und sowas. Das heißt, ne, wie gesagt, ne, alles mein Stand von damals und es ist wirklich unvorstellbar, auch gerade, wenn ich das jetzt so im Nachhinein nochmal wieder erzähle, aber du hast da wirklich gestanden, ne, und dann eben Hose runter, T-Shirt hoch, sodass du da wirklich nichts verstecken konntest und dann mach mal schön das Becherchen voll, ja. Ja, bei aller Schikane, ich unterstütze dieses Dopingkontrollsystem natürlich völlig. Weil, wie gesagt, die müssen zusehen, dass sie Leute, die bescheißen, einfach rankriegen und dann muss auch so eine Gummipenis-Methode irgendwie ausgeschlossen werden und so. Aber es ist schon echt heftig, ne? Auch gerade so im Nachhinein und ganz besonders ätzend war das dann, wenn du halt irgendwie gerade auf der Toilette warst, ja? Dann kommen die halt irgendwie, keine Ahnung, um 7:30, du bist halt irgendwie morgens um 7 aufgestanden, warst gerade auf dem Klo. Und dann kommt halt nichts, dann kriegst du dieses Töpfchen halt nicht voll. So, und dann sind die halt auch erstmal angehalten, dann nochmal, ich weiß gar nicht genau wie lange, aber 2-3 Stunden oder sowas, mit dir da zu sitzen und zu warten und dann probierst du immer wieder noch was zu trinken, das Töpfchen voll zu kriegen. Manchmal gibt's dann eben auch noch eine Blutkontrolle, ne? Dann wird also nicht nur Urin abgenommen für die Dopingkontrolle, sondern eben auch noch Blut. Ne? Und dann sitzt du da wieder dran und dann wird dir da noch was abgezapft und ne, wenn ich irgendwie dann da sowieso durch den Wind bin und dann da noch gepiekst werde und die kriegen das nicht besonders hin, dann bin ich auch dann irgendwie 1-2 Mal fast umgekippt. Also nicht so eine richtig coole Geschichte. Ne? Nach wie vor, ja, Dopingkontrollen müssen sein und sind richtig, aber das sind so Dinge, also wenn man mich mal fragt, was ich am Leistungssport jetzt vermisse und was ich gar nicht vermisse, ne, ich vermisse die Reisen, ich vermisse die Erfolge, ich vermisse meine Trainingsgruppe, aber diesen Doping-Scheiß, ne, diese Dopingkontrollen, diese ganze Problematik, dieses Gefühl, dass du immer wieder auch gegen so Arschlöcher antreten musst, also das vermisse ich echt überhaupt nicht. Ja, naja, auf jeden Fall wirklich abgefahren. Glaube, ich habe auch in ganz vielen Folgen schon was darüber erzählt, wo ich wie überall kontrolliert worden bin, ne? In der Uni, nach der Vorlesung oder eben auch mal am Chemnader Stausee auf einer öffentlichen Toilette. Und dann musst du ja auch bei so einer Kontrolle in der Uni, ne, dann stehst du da am Pissoir und dann steht halt der Kontrolleur auch neben dir. Und du musst halt auch deine Hose runterziehen und das T-Shirt hochmachen. Wenn dann ein Kommilitone reinkommt und will da eben auch pinkeln, könnt ihr euch vorstellen, ne, was der sich da denkt, was du da treibst, ja? Also absonderliche Bilder, die da Hochleistungssportlerinnen und Sportler teilweise abgeben. Und das natürlich hatte ich eben dann auch hinter mir. Also, ja, ohne Kontrollen, ganz klar, hätte ich noch viel, viel häufiger gegen zugedopte Drecksäcke antreten müssen. Deswegen bei allem Kram, und das klingt hier wirklich so ein bisschen nach Schikane manchmal, habe ich das unterstützt und habe das natürlich immer alles mitgemacht und mich da fleißig abgemeldet und ja, versucht dran zu denken, das immer hinzubekommen. Manchmal ging das so weit, dass ich dann wirklich, ja, da waren wir dann zelten in Schweden auch. Und zu der Zeit, wie gesagt, hattest du halt nicht überall Handyempfang. Dann habe ich damals noch das Navi aus dem Auto irgendwie genommen, habe dann versucht, irgendwo wieder Internet zu finden, ne, und habe dann die GPS-Koordinaten von meinem Navi oder Handy irgendwie versucht, in diese Datenbank noch einzutragen und zu sagen, liebe Leute, hier GPS.xy, so und so viel Längengrad, so und so viel Breitengrad, bla bla bla, ne, da steht ein Zelt im Wald, da könnt ihr mich kontrollieren. Ne, also völlig bekloppt. Natürlich ist da nie jemand vorbeigekommen. Ja, ich wurde vielleicht 7-8 Mal oder sowas im Jahr kontrolliert zu Höchstzeiten. Aber eben halt auch immer sehr unregelmäßig. Also mal im Abstand von 5 Tagen irgendwie 3 Mal. Ne? Dann mal wieder 2 Monate überhaupt nicht. Das muss ja auch so sein. Ne? Denn wenn man jetzt wüsste, wann die kommen, wenn die eine Regelmäßigkeit hätten, dann könnte man sich ja auch darauf einstellen und entsprechend seine Präparate dann irgendwie rechtzeitig absetzen oder so. Naja, das heißt, super oft bin ich nicht kontrolliert worden, aber man musste eben das immer auf dem Schirm haben. Und wie gesagt, gerade diese Erreichbarkeit, die ist bei so einem, ja, doch sehr spannenden Lebenswandel mit vielen Trainingslagern, mit vielen Wettkämpfen, mit eben aber auch Uni zwischendurch, das ist natürlich eine Riesenherausforderung. Das heißt, ich habe immer so ein bisschen Schiss gehabt, dass ich jetzt doch mal vergesse, mich abzumelden und dass ich dann eben einen von diesen Misstests kriege. Ne? Denn das ist dann so, ne, wenn du einmal nicht da angetroffen wirst, wo du eigentlich laut deinem Protokoll hättest sein müssen, dann gibt es einen sogenannten Misstest. Und wenn dir das 3-mal passiert, ja, das ist dann schon auch sehr dämlich, ja, weil spätestens nach dem 2. Mal sollte man es kapiert haben. Aber wenn du 3-mal nicht angetroffen bist, dann kriegst du wirklich eine Sperre, als wenn sie dich mit Doping erwischt hätten. Also dann wirst du, ich glaube, zumindest erstmal für 3 Monate gesperrt. Und dann ist natürlich schon mal das Geschrei groß und die Frage, was macht denn der Athlet? Wieso ist der für seine Dopingkontrolle nicht anzutreffen? Ja, echt heftig. Echt heftig, muss man sagen. Deswegen, habe ich mich dann auch häufiger mal gefragt, wir ziehen das hier knaller durch. In Deutschland, ja, wir werden hier kontrolliert, wir müssen uns hier eintragen. Ne? Wir haben immer irgendwie so ein komisches Gefühl, weil wir hoffen, nichts zu vergessen und der Dopingkontrolleur verpasst uns irgendwie mal. Und dann hat man natürlich immer gefragt, bei dem ganzen Aufwand, den wir hier treiben, wie sieht das denn aus in anderen Ländern, in Russland oder eben auch in Kenia? Und offensichtlich lief da einiges anders. Ne? Und nach wie vor hört man auch wieder immer von Ländern, wo die Dopingkontrolleure gar kein Visum bekommen, um einzureisen, oder wo, wenn die Dopingkontrolleure kommen, dann auf einmal alle Athleten schon davon Bescheid wissen, dass sie jetzt kommen. Ne, das sind so Geschichten, die will man gar nicht alle wissen. So, also, ne, es gibt deutliche Zweifel, dass in anderen Ländern diese Kontrollen eben auch so durchgeführt werden wie bei uns. Und das macht die Laune im Leistungssport nicht unbedingt besser. So, aber ne, gehen wir mal weg von irgendwie Jan in der Uni und gehen wir mal weg von Doping in Russland. Gehen wir zurück nach Kenia. Auch die WADA, ne, die Welt-Anti-Doping-Agentur, weiß natürlich, dass ich hier im Carrierview Hotel in Iten bin. Jederzeit kann ein Kontrolleur mir und meinen Kollegen einen Besuch abstatten. Aber wie ist das bei den einheimischen Sportlern? Nehmen die hier EPO, wie die überführten Sportler aus Russland, um noch mehr Ausdauer zu bekommen? Gibt's was anderes? Brauchen die Kenianer so einen Stoff vielleicht überhaupt nicht? Und da muss ich sagen, es wäre sehr, sehr blauäugig zu behaupten, es gäbe irgendein Land auf der Welt, in dem nicht auch zumindest in manchen Sportarten gedopt wird. Und in Kenia, mir ist natürlich klar, dass überall, wo es ums Geldverdienen geht, betrogen wird. Das ist in der Wirtschaft so, ja, und leider auch im Sport. Ich möchte gar nicht wissen, wie viele Politiker, Wirtschaftsbosse oder sonst was zu Aufputschmitteln, zu Koks, zu keine Ahnung, was für eine Scheiße alles greifen. Und letzten Endes, ganz ehrlich, ist das auch nicht viel was anderes als Doping. Wird nicht kontrolliert, interessiert auch in vielen Fällen keinen, ja, aber natürlich versuchen immer wieder Leute auch mit eben chemischen Mitteln ihre Leistungsfähigkeit zu verbessern und sowieso kann man sich natürlich jahrelang, stundenlang darüber unterhalten, wo fängt Doping an, wo hört es auf, ne? Ist jetzt Höhentraining zum Beispiel schon Doping, weil na, ich wohne ja normalerweise nicht in der Höhe und versuche mir dadurch jetzt trotzdem einen Vorteil zu verschaffen. Ist das okay, weil es ist ja ganz normales, natürliches Training da oben. Wo fängt das an, wo hört das auf? Sind jetzt die Vitamin-C-Präparate, um keine Erkältung zu bekommen? Ist das Doping, ja oder nein? Ne, und da muss, glaube ich, tatsächlich jeder so ein bisschen für sich gucken, wo er landet. Ne, es gibt ja Untersuchungen auch dazu. Ich glaube, diese große Studie über Marathonläuferinnen und Läufer gab es mal, wo wirklich rauskam, dass ich glaube, über die Hälfte der Starterinnen, ne, ich meine, das war die Uni Köln, hätte ich wieder nachschlagen müssen, habe ich nicht gemacht, ne, aber wer da Bock hat, kann das gerne mal googeln. Ich glaube, da kam raus, dass über die Hälfte der Starterinnen und Starter bei einem Marathon tatsächlich vorsorglich, auch wenn eigentlich gar nichts war, irgendwelche Schmerzmittel und sei es nur Aspirin oder ähnliches, sich eingeschmissen haben, um da weiter durchzukommen, was ich für höchst, höchst gefährlich halte, weil einfach Schmerzen halt auch wichtig sind, um uns zu zeigen, bis hierher und nicht weiter. Ja, deswegen also ne, nicht nur im Leistungssport, sondern natürlich auch im Freizeitsport, und da spreche ich jetzt nicht nur von Bodybuilding, ist Doping einfach verbreitet in der einen oder anderen Form. Und wo es dann eben anfängt und aufhört, ist auch immer so eine Sache. Ja, wir haben ja damals zum Beispiel auch jetzt nochmal kleiner Hintergrund, sogar mal in einem Trainingslager den Alberto Salazar, die Freaks werden jetzt wissen, über wen ich spreche, ja, Oregon Project, den habe ich auch mal besucht. Und der hat mir damals gesagt, lieber Jan, wir nutzen alle Möglichkeiten, die nicht ausdrücklich verboten sind. Nachher kam raus, er hat anscheinend auch einige Möglichkeiten genutzt, die ausdrücklich verboten sind. Aber schon diese Aussage, die er mir dagegenüber getätigt hat, die fand ich schon so brutal, weil es natürlich auch immer Mittel gibt und Wege gibt, von denen du weißt, dass sie eigentlich verboten gehören, aber vielleicht sind die entsprechenden Stellen einfach noch gar nicht so weit, dass sie davon gehört haben oder das kapiert haben, wie man was da kombinieren kann, ne, dass es einen schnell macht. Eine Zeit lang wurde da über Schilddrüsenhormone spekuliert und alles Mögliche. Ganz, ganz schwieriges Thema. Deswegen, also für mich war immer klar, natürlich, das, was ausdrücklich verboten ist, das ist verboten. Aber es gibt definitiv auch noch eine moralische Grenze. Und die habe ich persönlich, also nochmal deutlich ja, anders gezogen als eben diese Aussage von dem Salazar. Aber ja, wie gesagt, anderes Thema. Wir gehen wieder zurück zu meinem Buch. Also Thema Doping. Ich rege mich auf, ich kriege auch oft schlechte Laune dabei. Und dann ist halt auch vieles von dem, was ich dann erzähle, nicht so richtig belegbar und einfach so Bauchgefühl. Und ganz, ganz schwierig, muss man sich auch immer total aufpassen, was man so sagt. Ich habe zum Beispiel mal, auch das werde ich nie vergessen, habe mal ein Interview gegeben, da ging es auch irgendwie weitestgehend um das Thema und dann habe ich zum Beispiel rausgehauen und dabei bleibe ich auch, ja, Dopingsünder sind für mich Verbrecher und die gehören einfach auch mal in Knast. Die gehören nicht nur gesperrt, die gehören halt auch einfach mal in Knast, aber ne, vor allem gehören natürlich diese ganzen Hintermänner, ja, die Ärzte, die Manager, die da am Start sind, die gehören halt noch viel stärker verfolgt und vor allem eben auch einfach mal ins Gefängnis gesteckt. Und das passiert halt viel zu selten bisher. Es sind halt ganz, ganz oft einfach die Athleten so das letzte Glied in der Kette, die dann dran glauben müssen. Und dieses Interview damals, wo ich das gesagt habe, also Dopingsünder gehören in den Knast, das habe ich natürlich dann irgendwie mal der Bild-Zeitung gegeben. Und ja, die haben halt alles andere irgendwie relativ klein im Text zwar dann behandelt, wenn überhaupt, aber vor allem kam halt diese Bild-Zeitungsschlagzeile, Dopingsünder gehören in den Knast. So. Und das war natürlich schon eine heftige Aussage, weil es ja auch in vielen Fällen, sag ich mal, so einen Graubereich gibt. Ja, also manchmal werden diese Werte, ab wo du als gedopt angiltst, auch relativ willkürlich festgelegt. Und es gibt immer mal wieder so unklare Geschichten, wo jemand eben gesperrt wird, verurteilt wird für Dopingvergehen, aber es eben nicht hundertprozentig sicher ist, dass da was war. Und die Leute kannst du natürlich nicht in den Knast stecken, ja. Das heißt, es muss wirklich da ganz, ganz einwandfrei mit ganz wirklich polizeilichen Mitteln auch recherchiert werden. Und das, ja, machen aus meiner Sicht eben die Anti-Doping-Agenturen auch zu selten. Okay, wieder viel ausgewichen hier und irgendwie rumgequatscht, aber okay. Gehen wir zurück zum Thema, zum Buch, ja. Es wird in der Wirtschaft beschissen, es wird in der Politik beschissen, es wird leider auch ganz klar im Sport beschissen. Und da ist es für mich natürlich auch, muss ich zugeben, besonders dramatisch. Ja? Und das ist einfach so, ja. In Kenia und überall auf der Welt geht es oft um Sekunden, um das letzte kleine Stückchen. Selbst im Marathon, ja. Selbst im Marathon können Sekunden über Sieg und Niederlage und damit auch über die großen Preisgelder entscheiden. Ja, natürlich, ganz klar, ist da die Versuchung riesig. Wohl dem, der sich seine Brötchen nicht durch Siege verdienen muss, um seine Familie zu ernähren. Ich habe das Glück, ja, ganz klar, notfalls auch andere, besser bezahlte Berufe ergreifen zu können. Wenn ich im Sport nicht erfolgreich bin, dann werde ich eben doch Physiker, ja, oder gehe in die Wirtschaft, mache irgendwas anderes. Ich habe hier mein Studium, ich habe das, ich wachse in einem Land auf, das einfach unglaublich viele Möglichkeiten bietet. Das ist in vielen Ländern einfach auch mal anders ansonsten. Ja? Lauf macht mir Spaß. Ich muss damit kein Geld verdienen. Mache ich gerne, wenn es funktioniert, ja, wunderbar, super, macht glaube ich jeder gerne, aber es muss nicht sein. Es gibt einfachere Wege, es gibt bessere Wege und deswegen muss ich auch nicht dopen. Es muss sowieso niemand dopen, ja, aber ne, ganz klar, wenn du dein Geld mit dem Laufen verdienen musst, ist die Versuchung größer. Punkt. Ja? Deswegen, ja, jeder hat natürlich die Möglichkeit zu sagen, Doping will ich nicht, brauche ich nicht. Für mich ist es aber einfach, das zu sagen. Ne? Und diese Freiheit, dieses Einfache zu sagen, nee, will ich nicht, das hat nicht jeder Sportler, ja. Für andere ist das sehr viel schwieriger als für mich. Ich will damit jetzt, ne, jetzt komme ich wieder zu meinem Buch zurück, wie gesagt, ne, Wunderläufer an Kenia. Ich will damit, ne, indem ich sage, für manche ist es schwieriger, zu Doping Nein zu sagen, ich will damit nicht Doping rechtfertigen. In keinster Weise. Aber ich möchte einfach, und das ist mir ganz, ganz wichtig, diese Problematik auch aus anderen Perspektiven beleuchten. Ja? Und selbst bei differenzierter Betrachtungsweise gilt natürlich, Doping ist ein Verbrechen und jeder überführte Dopingsünder muss mit den Konsequenzen seines Handelns klarkommen. Aber, und auch da, das habe ich hier im Buch auch schon geschrieben, vor allem gehören einfach diese Strippenzieher dahinter ganz, ganz hart bestraft. Jetzt wieder Kenia, denn beim Dauerlauf habe ich einfach auch mal das Thema bei meinem kenianischen Freund Paul angeschnitten. Ja, der ist Trainingspartner, Freund und sieht die Sache genauso wie ich. Auch für ihn sind Dopingsünder und die dazugehörigen Hintermänner schlichtweg Verbrecher. Allerdings sind wir beide eben nur zwei Läufer von vielen. Wenn Paul und ich gegen Doping sind, dann heißt das noch lange nicht, dass alle deutschen und alle kenianischen Läufer das genauso sehen. Und was für Paul natürlich auch ganz besonders schwierig ist, ist, dass dieses Dopingproblem in Kenia natürlich auch einen ganz, ganz brutalen Imageschaden bewirkt für das ganze Land, ne? Und für alle, die jetzt irgendwie diese kenianischen Superstars bewundern. Ja? Objektive Informationen zur Situation in Kenia finde ich wieder mal bei Internetrecherche. Und dort, ne, jetzt kommen wir eben zu diesem Fall Hayo Seppelt, wie gesagt, zeitlich passt das alles nicht so genau zusammen, diese Recherche kam erst nach meiner aktiven Zeit. Es hat in Kenia in letzter Zeit vermehrt Dopingfälle gegeben. Immer wieder. Mehr als 30, ich glaube mittlerweile sind es deutlich mehr als 50, wenn nicht sogar 100 in den letzten 6-7 Jahren. Die jüngsten Enthüllungen einer ARD-Reportage vom Hayo zeigen, dass das Dopingproblem längst auch in Kenia angekommen ist. Es wird viel zu wenig kontrolliert und laut Reportage steht der kenianische Leichtathletikverband auch nicht so richtig hinter einem effektiven Anti-Doping-Kampf. Dass jedoch die Überlegenheit der kenianischen Läuferinnen und Läufer in erster Linie auf Doping zurückzuführen ist, das kann und will ich nicht glauben. Ganz klar, aus meiner Sicht, immer wieder, die Verführung, hier zu Doping zu greifen, hier in Kenia, wenn man das sieht, wie die Leute aufwachsen, wie viele der Familie, wie viele der Verwandtschaft, Freunde und Bekannte von einem läuferischen Erfolg mit profitieren, dann weiß man, dass die Verführung zu Doping zu greifen in Kenia viel, viel größer ist als bei uns. Ja? Denn hier entscheidet der sportliche Erfolg nicht nur über den eigenen wirtschaftlichen Aufstieg, sondern eben auch über den Aufstieg der ganzen Familie. Und damit meine ich nicht nur Frau und eigene Kinder, sondern noch ein viel, viel größeres Gebiet, viel, viel größere Community. Ja? Und klar, bei uns in Deutschland läuft einfach niemand. Das möchte ich wirklich nochmal betonen. Ne? Niemand läuft in allererster Linie, um Geld zu verdienen. Vielleicht mal für eine gewisse Zeit, ne, wenn du merkst, du bist richtig gut und du merkst, du kannst richtig viel Geld damit verdienen, dann machst du auch mal den Wettkampf, der nicht unbedingt sein muss, ne, um damit auch noch mal ein bisschen Kohle ranzuschaffen, ganz klar, ne, und man kann auch, wenn man gut unterwegs ist und gerade im Straßenlauf, kann man auch eine Zeit lang einigermaßen gutes Geld verdienen, aber eigentlich weiß doch jeder, der bei uns Leistungssport macht, es kommt eine Zeit nach dem Sport und die wird deutlich länger dauern als die Zeit mit dem Sport. Und du wirst als Läuferin, als Läufer, egal wie gut du bist, nie komplett ausgesorgt haben. Das heißt, ja, immer machst du dir auch Gedanken um immer über irgendwas anderes und was danach kommt. Und deswegen ist einfach diese Strahlkraft des Dopings, ne, dieser vermeintlich schnellen und einfacheren Erfolge, die ist bei uns halt bei weitem nicht so groß wie in Kenia. Ne? Ich würde nicht für jeden Athleten, jeden Top-Athleten meine Hand ins Feuer legen. Aber, und da bin ich mir ganz, ganz sicher, die Masse der kenianischen Läuferinnen und Läufer, die rennt auch ohne verbotene Hilfsmittel sehr viel schneller als die Konkurrenz aus anderen Ländern. Ich fasse dann meistens das ganz gerne zusammen, indem ich sage, naja, wenn jetzt nirgends auf der Welt gedopt würde, dann wären höchstwahrscheinlich eben auch die Kenianerinnen und Kenianer, Äthiopierinnen und Äthiopier, immer noch die schnellsten der Welt. Vielleicht wären nicht ganz so viele so schnell, wie es jetzt sind. Vielleicht hätten wir nicht so viele Weltrekorde ständig immer mal wieder. Aber ne, das ganz, ganz große Ding, warum die so schnell sind, ist sicherlich woanders zu suchen, nämlich in den anderen 41 Kapiteln dieses Buches. Das ist die Genetik, das ist die Ernährung, das ist ganz, ganz viel eben auch die Motivation, die dahinter steckt. Ja, das sind lauter so Sachen, auch die speziellen Trainingseinheiten, die da durchziehen. Wie gesagt, in Einzelfällen, ne, und jetzt kann man diskutieren, was Einzelfälle sind und was nicht, wird gedopt, definitiv in Kenia. Kann man nicht schönreden, braucht man nicht schönreden. Aber wenn ich sehe, dass alleine da oben in Iten halt 3000 Leute ja, versuchen, an die Spitze zu kommen, mit knallhartem Training, ja, mit Rieseneinsatz, dann würde ich behaupten, dass die allermeisten davon das wirklich auch sauber probieren. So, und das ist jetzt so ein Kapitel gewesen. Meistens mache ich das ja so, dass ich sage, naja, so ein Podcast hier, der soll wenigstens eine Stunde dauern. Und lese dann einfach nochmal ein anderes Kapitel vor oder erzähle dann über das nächste Kapitel. Ich finde aber, das ist jetzt an der Stelle tatsächlich etwas schwierig, das jetzt thematisch irgendwie einzubringen. Deswegen mache ich vielleicht jetzt einfach nochmal ein kleines Best-of von meinen abstrusesten Dopingkontrollen. Ich vermute, die meisten Geschichten davon, die habe ich hier schon mal im Podcast erzählt, an der einen oder anderen Stelle. Besonders witzig war ja auch, als ich zwischendurch zum Beispiel mit Richard Ringer mal hier eine Folge aufgenommen habe und dann klingelte es bei ihm, das haben wir nicht live bei mir gemacht, sondern eben remote über den Computer. Und bei ihm klingelte es aber dann und dann hatte er ja dann tatsächlich die ganze Zeit den Dopingkontrolleur hinter sich sitzen, während wir den Podcast aufgezeichnet haben, weil Richard eben auch gerade kurz vorher Pipi machen war. Macht man meistens vor einem Podcast, damit man nicht dann zwischendurch raus muss. Na, dann hatten wir gerade 5 Minuten aufgenommen, dann kam der Kontrolleur, dann hat Richard nur gesagt, ah, das wird gerade schlecht mit Töpfchen voll machen, hätten sie kurz. Und dann darf dich der Kontrolleur, damit du nicht mehr fuscht, ja auch nicht mehr aus den Augen lassen. Das heißt, der saß wirklich die ganze Zeit, ich konnte das hier sehen, ne? Wenn ich sowas aufzeichne, dann sehe ich meine Gegenüber immer, ne? Das ist so ähnlich wie bei Skype, nur dass ich da eben andere, oder bei Zoom oder was auch immer, Teams, ne? Nur dass ich eben ja, ein anderes Aufnahmeprogramm nutze, weil die Tonqualität dann besser ist. Aber letzten Endes konnte ich die ganze Zeit Richard sehen, hab mit dem gequatscht, hab mit dem da einen witzig geilen Podcast aufgenommen. Die ganze Zeit saß da einer im Hintergrund und hat da gelesen, auf seinem Handy rumgespielt, aber immer den Richard im Auge behalten. So, ne? Solche Geschichten passieren eben, ja, nicht nur früher mir, sondern eben auch anderen. Und ich glaube, gerade in der Folge hatte ich eben dann auch schon mal so meine Lieblingsklamotten da irgendwie zum Besten gegeben. Und da war wirklich einiges dabei, ne? In Kenia bin ich tatsächlich, obwohl ich ja irgendwie 7-8 Mal da war oder 9 Mal da war zu meiner aktiven Zeit, bin ich nie kontrolliert worden. Weiß ich gar nicht warum. Das war damals aber auch noch sehr schwierig. Hm. Prost. Erstmal einen Schluck Wasser trinken. Bei uns war das damals noch sehr schwierig, weil es tatsächlich, und das war auch so ein Grund, warum natürlich für Afrikanerinnen und Afrikaner Dopen ein bisschen leichter war, zu der Zeit gab es in ganz Afrika kein akkreditiertes Dopinglabor. Das heißt, alle Proben mussten dann erstmal irgendwie in Europa oder sonst wo analysiert werden. Und deswegen war es natürlich dann auch immer ein Riesenaufwand, da irgendwie rüberzufahren, zu kontrollieren und dann wieder zurückzujetten. Mittlerweile gibt es, glaube ich, ein Labor in Kenia und auch darauf sind einige der neuesten Fälle zurückzuführen, dass einfach besser und mehr kontrolliert wird. Und ich habe auch häufiger mal tatsächlich ganz spannend, wenn ich jetzt hier meine Lauferlebnisreise nach Kenia gemacht habe und wir sind dann ja immer im Carrierview Hotel, also in dem Hotel, wo ich früher als Topathlet war, wo jetzt die ganzen Topathletinnen und Athleten sind. Das heißt, da sind wir auch mit unserer Freizeitläufergruppe. Und da haben wir das auch schon ein paar Mal miterlebt, ne? Dass dann irgendwie, ja, ne, wo ist denn der und der? Ja, der ist gerade bei der Dopingkontrolle. Und wo ist denn der und der? Ja, der ist gerade bei der Dopingkontrolle. Das heißt, dann tauchen halt irgendwelche Leute auf, ne? Und die tun dann immer so ein bisschen geheimnisvoll, ne? Ja, wo ist denn Herr sowieso und Frau sowieso? Ja, kann ich Ihnen zeigen? Warum wollen Sie die denn sprechen? Ja, dürfen wir Ihnen nicht sagen. So, und wenn es heißt, dürfen wir Ihnen nicht sagen, dann weiß man eigentlich schon Bescheid. Beim Hannover-Marathon war das übrigens genauso dieses Jahr im Frühjahr. Ne, da tauchten dann auch welche auf mit so einem Koffer und wollten dann den und den und den und den sprechen. Ne, und dann musste man da immer ganz geheimnisvoll dann sagen, ja, ich guck mal, wo der ist oder kommen Sie mal mit. Ne, wirklich absurd, was da so passiert. Aber ja, es ist, wie es ist und es muss so gemacht werden. Und gerade diese unangekündigten Kontrollen, die sind natürlich extrem wichtig. Ja, es gibt Kontrollen nach dem Wettkampf oder vor dem Wettkampf. Ganz klar, aber wer jetzt nicht irgendwie total dämlich ist, ja, der kann sich auf sowas natürlich schon ein Stück weit einstellen, ne? Und es gibt ja anscheinend da wirklich verschiedene Methoden, wo du relativ genau weißt, wenn du das und das nimmst, dann ist das bis da und da nicht mehr nachweisbar. So, das heißt, irgendwie jetzt irgendwie vollgedopt zu einem Wettkampf anreisen und dann eben Werte haben, die innerhalb dieser Nachweisgrenzen sind, das ist schon extrem bescheuert. Und deswegen müssen es natürlich immer wieder diese unangekündigten Kontrollen sein, diese stichpunktartigen Dinger, die eben die Dopingsünder dann auch hoffentlich überraschen. Und ja, deswegen hat man da eben immer wieder diese komischen Situationen in der Uni oder eben bei der Geburtstagsparty, dass dann auf einmal jemand auftaucht und sagt, so Herr Fitschen, jetzt sind wir mal wieder so weit. Oder eben dieses typische da um 6 Uhr morgens. Ne? Ja, ganz besonders schön auch nach, wann war das denn noch? Nach irgendeiner Meisterschaft, wo wir nach Hause gefahren sind. Und ich glaube, das habe ich auch schon mal erzählt, aber okay. Ne? Wir sind nach Hause gefahren, damals eben auch noch mit dem alten Wohnmobil, und ich war völlig frustriert, weil es ein richtig beschissenes Rennen war. Ich glaube, es waren deutsche Meisterschaften in Ulm. Ich habe total abgekackt, hatte irgendwie da einen halben Hitzestich bekommen und habe nichts auf die Kette gekriegt, war mega frustriert. Wir sind irgendwie, weiß ich, 6 Stunden haben wir gebraucht bis nach Hause, waren zu Hause und waren keine halbe Stunde da. Und dann klingelte wirklich der Dopingkontrolleur nochmal an der Tür und sagte, so Herr Fitschen, jetzt machen Sie hier mal das Töpfchen voll. Ich habe nur gedacht, so, hä? Wie bitte? Ich war doch gerade bei den deutschen Meisterschaften. Da hätten sie mich doch schnell schnappen können. Dann hätten wir das Ganze hinter uns gehabt. Und jetzt muss ich hier, habe sowieso echt einen Hals, weil einfach alles kacke gelaufen ist. Jetzt muss ich hier auch noch wieder eine Kontrolle machen. Hab wahrscheinlich auch während der Fahrt noch wieder zu wenig getrunken. Kann jetzt auch nicht direkt pinkeln. Boah, ne? Also das sind so Dinger, das braucht wirklich kein Mensch. Und ich habe mir schon wirklich oft damals überlegt, es gab die Möglichkeit nicht, aber ich glaube, wenn ich die Chance gehabt hätte und einfach sagen hätte können, liebe WADA, liebe NADA, ne, die NADA ist damals die nationale Anti-Doping-Agentur gewesen, hier habt ihr von mir schriftlich die Freigabe, ihr dürft jederzeit und immer mein Handy anpeilen. Na? Also ihr dürft quasi, schlimmer als bei jedem Schwerverbrecher, jederzeit gucken, wo ich bin, im Prinzip so eine Art elektronische Fußfessel, damit ich nicht immer diesen Mist habe mit abmelden müssen, mit irgendwie daran denken, mit schlechtem Gewissen, ob man es nicht vielleicht doch mal vergisst, mit eben Campingurlaub, um Gottes Willen, auf welchem Zeltplatz übernachte ich denn heute Abend, ich weiß es nicht, oder ich gehe mal wandern und ne, weiß es nicht, wo ich genau übernachte. Da habe ich wirklich überlegt und ich glaube, einfach der Einfachheit halber hätte ich da gesagt, ja, klar, peilt mich an, ist okay, ne, also was ansonsten ja die totale Überwachung bedeutet, ne, ich weiß, ja, jetzt kommen so ein paar von euch und sagen, ey Jan, wenn du Instagram installiert hast und Facebook installiert hast, dann weiß sowieso jeder, wo du bist und Google weiß es sowieso auch den ganzen Tag, ne, aber das ist halt auch was anderes, ne, ob man sich da irgendwie so halbwissend ausspionieren lässt oder ob man das eben völlig bewusst macht. Ja, aber auf jeden Fall, ich habe da wirklich lange überlegt und ich glaube, wenn es die Möglichkeit gegeben hätte, dann hätte ich mich da komplett überwachen lassen und hätte gesagt, ja, dann ist das halt so, ne? Und so nach wie vor meine Lieblingsgeschichte, also wenn ich irgendwie mal eine Zweitfreundin gehabt hätte oder so, dann hätte definitiv die Welt-Anti-Doping-Agentur das als allererstes erfahren, ne? Weil, wie gesagt, dieses um 6 Uhr morgens, wo bist denn dann, ne? Oder eben auch mal abends, wo bist denn dann, das hätten die sehr schnell rausgekriegt. Ja, ich hoffe, die hätten dann wahrscheinlich ihren Mund gehalten, aber das ist schon echt spooky, ne, was man da so mitmacht. Und eben auch, ja, dann wieder die Geschichten, die man halt von anderen hört, ne, wo es dann heißt, ach nö, ne, wenn bei uns der Dopingkontrolleur kommt, dann passiert Folgendes und dann ist man halt nicht da oder was auch immer. Ganz, ganz wilde Geschichten, ja, von irgendwelchen, was waren es denn damals, diese griechischen Sprinterinnen, Ekaterina Tanou und wie hieß der andere nochmal, die sich dann irgendwie in Dortmund bei einem Hallenwettkampf einfach mal verkrümelt haben und ihr Trainer hat sich vor dem Dopingkontrolleur aufgebaut und gesagt, du verpiss dich und ich verstehe gar nicht, was du von uns willst und du willst uns doch nur belästigen. Naja, also solche Geschichten hört man dann halt auch immer wieder. Und auf der anderen Seite, ja, wie gesagt, traut man sich nicht irgendwie was zu essen oder zu machen. Auch wilde Klamotte habe ich, seid mir nicht böse, ja, wenn ihr Geschichten hier mehrfach hört, aber ich nehme an, ihr vergesst das auch, wenn ich das jetzt vor einem Jahr das letzte Mal erzählt habe, deswegen erzähle ich es einfach nochmal. Mein Bruder, ja, mein Bruder Uwe, ist ja mit Anarela verheiratet, einer Mexikanerin, und die haben unter anderem eben in einer Ritterburg am Rhein geheiratet, aber auch nochmal in Mexiko. Wir sind dann eben 3 Wochen durch Mexiko gezogen und haben da eben erst schön Urlaub gemacht, bevor dann da diese mexikanische Trauung noch irgendwo stattfand, in Cancun am Strand, Traumhotel und richtig edel. Ja, aber zu der Zeit hieß es immer wieder, oh, in Mexiko, ne, da muss man aufpassen mit irgendwelchen Kälbermastmitteln, die da irgendwie unterwegs sind. Ich weiß nicht, was das war, Clenbuterol, keine Ahnung was. Aber, ne, wenn man da was zu sich nimmt, da kann schon mal irgendwie auch irgendwie dann eben irgendwelche Steroide können da im Fleisch drin sein. Und ja, ja, hier sind jetzt ganz viele Vegetarier dabei und Veganer dabei und die sagen alle, na und, ne, in deinem Tofu-Steak wird nichts drin sein. Das ist richtig. Aber ich bin halt kein Vegetarier und ich grille auch mal sehr gerne, ja, und das ist mir wirklich verdammt schwer gefallen. Ich habe da während des gesamten Urlaubs einfach halt kein Fleisch gegessen dann mal. Einfach aus der absurden Angst, da könnte jetzt irgendwas Bescheuertes drin sein. Natürlich bin ich auch in Mexiko nicht kontrolliert worden, ja, weil wir eben da auch wieder eine Rundreise gemacht haben und das doch sehr aufwendig gewesen wäre. Und natürlich habe ich trotzdem alles in diese Formulare eingetragen, damit man mich zumindest hätte kontrollieren können, wenn man denn gewollt hätte. Na, und auch danach bin ich nicht sofort am Flughafen abgefangen worden. Aber das sind schon Sachen, ja, also im Nachhinein gerade dieses Thema und also wenn ihr mal die Gelegenheit habt, mit irgendeinem Profisportler oder einer Profisportlerin oder ehemaligen Profisportlern da mal zu quatschen, fragt die mal nach ihren beknacktesten Dopingkontrollen. Ich glaube, alleine daraus könnte man also irgendwie eine riesen Podcast-Folge machen, was einem da so alles passiert und ja, wo man bei welcher Gelegenheit welches Töpfchen voll machen kann oder wo es dann wieder nicht funktioniert hat, weil irgendwie, keine Ahnung, direkt nach einem Wettkampf man dann kontrolliert werden sollte, wo man einfach völlig ausgetrocknet ist. Oder auch diese berühmten Blutabnahmen dann, die dann manchmal auch nicht so hundertprozentig funktionieren. Ne, also, das ist schon echt beknackt. Naja, so überlege ich nochmal ganz schnell, ob mir noch was einfällt. Ich habe mir, wie gesagt, nicht so richtig viele Stichpunkte gemacht. Meine Geburtstagsparty, bei der ich dann kontrolliert wurde auf der öffentlichen Toilette am Chemnader Stausee, das habe ich wirklich schon zu oft erzählt. Das könnt ihr euch dann nochmal gucken, ob in irgendwelcher Folge, dass ihr, ob ihr das dann findet. Kontrolle in der Uni, ja, Kontrolle bei mir zu Hause, auch regelmäßig, na klar, in Osnabrück, in Mettmann noch nicht, da war ich schon raus aus dem Leistungssport, da waren sie höchstens noch 2-3 Mal dann. In Bochum ganz, ganz oft, Olympiastützpunkt, oh ja, die schöne Geschichte, als ich meinen Kernspintermin verschieben sollte, die erzähle ich auch immer wieder gerne. Die meisten Kontrolleure sind ja ganz cool und verständnisvoll. Ne? Die folgen schon den Regeln und die sehen zu, dass sie das alles vernünftig machen. Ne? Aber manche, da ist auch das Gefühl, die haben echt den Schuss nicht gehört. Da hatte ich tatsächlich, bin ich mir ziemlich sicher, auch diese 1-Stunden-Regelung. Ich weiß gar nicht, ne? Also weil diese 1-Stunden-Regelung gibt es halt nur, wenn du richtig, richtig gut bist. Und ansonsten, ja, musst du einfach nur sagen, ich bin, keine Ahnung, im Trainingslager oder ich bin zu Hause anzutreffen oder was auch immer. Und dann gibt es irgendwie so einen Radius, wenn die Leute dich zu Hause nicht antreffen, aber dich dann anrufen, müssen sie dich irgendwie innerhalb von 1 Stunde erwischen können oder so, ne? Wie auch immer. So, und da war dann eben folgende Situation. Ich war verletzt, habe nichts auf die Kette gekriegt, hatte sowieso wieder mal schlechte Laune, weil die Verletzung schon echt lange gedauert hat. Und war dann trotzdem in Wattenscheid zum Fahrrad-Ergo-Fahren oder irgendwas. So. Hatte aber eben, war gerade fertig mit dem Training, eine halbe Stunde später einen Termin zum Kernspinnen, um einfach mal zu checken, was ist denn da jetzt wirklich los. Und ihr wisst ja, Termin zum Kernspinnen kriegt man jetzt auch nicht irgendwie jeden Tag. Und da muss man dann schon froh sein, wenn man da eben endlich hinkommt. Manchmal hat man als Leistungssportler einen Bonus und kommt ein bisschen schneller dran, aber trotz allem, ne, den verschiebt man nicht einfach so. Aber ich kriege da also wirklich einen Anruf. Ja, guten Tag, Herr Fitschen, wir sind hier gerade in Ihrer Wohnung. Ne, wo sind Sie denn? Dopingkontrolle? Ich so, ja, ich bin beim Training. Ne, ja, dann kommen wir jetzt zum Training nach Wattenscheid. Ich so, ja, das wird aber nicht funktionieren, weil ich habe jetzt gleich einen Termin zum Kernspinnen und ich muss da jetzt hin. Ja, wo ist denn das? Ja, in Essen. Also von Wattenscheid aus 20 Minuten. Ja, nee, das schaffen wir da nicht innerhalb einer Stunde. Ja, dann müssen Sie halt ein bisschen später kommen. Ich kann ja jetzt nicht meinen Kernspintermin verschieben. Doch, das können Sie. Nee, das kann ich nicht. Ja, wer weiß, wann ich den nächsten Termin kriege. Und dann gab es also einen riesen Rumgeeier. Und die sind dann, ne, tatsächlich irgendwie noch zu dieser Praxis, radiologischen Praxis gefahren und haben mich dann da kontrolliert. Natürlich hat das Ganze länger gedauert und natürlich war ich nicht um 15 Uhr, sag ich mal, fertig, um da in die Röhre geschoben zu werden, sondern natürlich war ich erst um 16 Uhr fertig, ne, weil ich dann doch wieder auf die gewartet habe, weil wir dann erst kontrollieren mussten, weil dann hier, weil dann da. Ne. Und zum Glück waren die in dieser Praxis dann so cool, dass die gesagt haben, ja, Herr Fitschen, wir drehen und schieben und dann kommen sie halt gleich da eben in diesen Untersuchungsraum da und in die Röhre rein und können dann da gecheckt werden. Aber erstmal so dieses, nee, wir müssen Sie jetzt kontrollieren, Sie müssen jetzt Ihren Kernspintermin absagen. Da habe ich auch wieder, hatte alle seine Richtigkeit und die sind da den Regularien gefolgt und so, ne? Aber ich meine, ihr kennt das ja auch, ja? Man hat irgendwelche Verletzungen und das nervt wie Sau. Und da hat man wirklich, wirklich keine gute Laune. Und jetzt müsst ihr euch das Ganze nochmal mit so einer, ich weiß nicht, 1000 oder 100.000 mal multipliziert vorstellen, diese schlechte Laune, weil du als Leistungssportler natürlich noch viel mehr investierst, natürlich noch, ohne euch jetzt da was unterstellen zu wollen, aber natürlich musst du als Leistungssportlerin, als Leistungssportler noch viel mehr Leidenschaft da rein investieren, noch viel mehr Zeit investieren, noch viel mehr verzichten, auch auf ganz viele Sachen. Das heißt, so eine Verletzung ist einfach richtig, 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 richtig scheiße. Und dann kommen die genau in so einer Phase an und sagen dann so, ne, der Kernspieltermin, auf den du jetzt wirklich viel Hoffnung gelegt hast, weil du glaubst, dass die was finden und weil du hoffst, dass du dann schnell wieder laufen kannst, diesen Termin verschieben sie doch einfach nochmal ein bisschen. Da könntest du bekloppt werden in so einer Phase. Könntest du absolut bekloppt werden und denkst dann wirklich, ne, ja klar, ne, ich werde jetzt hier wieder kontrolliert und wird ein riesen Trara gemacht, ne, und dann stehe ich wieder neben dem Russen, neben dem Bla, neben dem sowieso an der Startlinie, ne. Oft genug waren es ja Leute, die kommen aus einer Trainingsgruppe, wo schon 10 andere Leute erwischt worden sind. Und gegen Nummer 11 darfst du dann wieder antreten, ja. Das heißt, diese ganze Doping-Problematik ist wirklich, wirklich schwierig, ne, für die Kontrolleure natürlich auch, für die Aktiven, ja, für den gesamten Sport auch. Aber in so einer Phase ist es dir einfach nur egal und du findest einfach alles nur noch zum Kotzen. Ja, naja, so war auf jeden Fall auch dieses Ding. Einfach echt wild. Verschieben Sie mal kurz den Termin und da könnte jeder, wie gesagt, euch ganz, ganz viele Sachen dazu aufzählen. Ich mache aber jetzt an der Stelle hier Schluss, ne, weil jetzt habe ich hier irgendwie über eine Stunde gequatscht, ne, und muss noch irgendwie meinen Koffer packen und gleich den Dachgepäckträger abholen. Wir leihen uns die Skibox von den Nachbarn aus, damit wir irgendwie alles mitkriegen, ne, weil 5 Leute im Auto plus Riesengepäck, Kocher, Kühlbox, Isomatten, der ganze Kram, wird eine Challenge, ne, deswegen quatsch ich an der Stelle gar nicht weiter, bedanke mich aber ganz recht herzlich bei euch fürs Zuhören. Wenn ihr möchtet, ja, teilt gerne was bei Instagram, bei Facebook, in eurem Freundeskreis. Wenn ihr eine andere Meinung zu dem Thema Doping habt und sagt, der Fitschen hat jetzt hier viel zu sehr die Kenianer in Schutz genommen oder was auch immer, ist das alles in Ordnung, ja? Aber es ist einfach so, als Topsportler, als Topsportlerin wirst du einfach doppelt und dreifach beschissen, was diese Doping-Problematik angeht, wenn du sauber bist, denn auf der einen Seite hast du natürlich relativ schlechte Karten gegen gedopte Leute zu gewinnen. Auf der anderen Seite, egal was du machst, um dich kontrollieren zu lassen, um darauf zu achten, dass da eben nichts in deinen, keine Ahnung, Steaks drin ist oder sowas, es schwingt natürlich immer auch so eine latente, ah, der hat doch auch gedopt, Mentalität mit rum, weil, naja, jemand, der sich vielleicht nicht so sehr auskennt oder eben auch den Leuten nicht glauben möchte, der sagt natürlich, ja, alle Leistungssportler sind gedopt, was einfach absoluter Mega-Bullshit ist. Aber ja, ein gewisses Verständnis muss man vielleicht auch für solche Leute aufbringen. Das heißt, du wirst beschissen, weil andere Leute dopen und dadurch schneller sind als du. Und du wirst doppelt und dreifach beschissen, weil das Image des Sports durch diese Leute so ramponiert wird, dass auch an dir selber, egal ob du jetzt sauber bist oder nicht, immer so ein bisschen was haften bleibt. Und deswegen ganz, ganz schweres Ding. Ich habe das jetzt hiermit abgehakt, ja. Meine nächsten Kenia-Kapitel werden auch wieder deutlich positiver und deutlich schöner. Und dann will ich auch diese ganze blöde, schlechte Laune, die dieses Thema immer mit sich bringt, nicht mehr haben. Naja, wisst ihr, eigentlich bin ich immer gut drauf, aber bei dem Ding platzt mir wirklich manchmal der Kragen und das ist ganz, ganz schwierig, da die richtigen Worte zu finden. Hoffe, das hat einigermaßen geklappt. Ich wünsche euch, dass ihr hoffentlich entweder schon ganz, ganz tolle Sommerferien hattet oder demnächst ganz, ganz schön in die Sommerferien startet, ganz viele tolle Entdeckungen macht, dass ihr irgendwelche, wenn ihr möchtet, euch einfach toll erholt, dass ihr im besten Falle auch richtig geile Laufstrecken irgendwo findet, vielleicht auch mal eine Runde schwimmen gehen könnt oder eine coole Radtour macht, was auch immer. Ich hoffe, da ist irgendwas richtig Geniales dabei, was euch in dem Moment richtig Spaß macht, was auch ganz, ganz tolle Erinnerungen noch für später gibt. Und dann hört ihr mich wahrscheinlich nach meinem Urlaub wieder. Alles Gute, bis dahin, euer Jan.